in my homeland.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest. Heute am Donnerstag, 21. Mai 2020, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Wir haben uns dagegen entschieden. Weltweit werden in zahlreichen Städten derzeit zusätzliche Verkehrsfläche für den Fuß- und Radverkehr eingerichtet, um die Corona-Abstandsregeln zu ermöglichen. Seit mehreren Wochen ist das Thema Pop-up-Bike-Lanes auch in Freiburg ein Thema in der Verwaltung. Sandra Beck vom Garten- und Tiefbauamt zur Verkehrsinfrastruktur in Freiburg. Kohleausstieg in die Hand nehmen, statt Datteln 4 ans Netz geben. Am 20. Mai gab es in Freiburg eine Aktion gegen das neue Steinkohlekraftwerk Datteln 4. Bedingungen für ErntehelferInnen nach dem Tod eines an Covid-19 infizierten Saisonarbeiters. Wer es wissen will, weiß es schon lang. Die Arbeits- und Lohnbedingungen für SaisonarbeiterInnen auf den Spargelfeldern, aber auch in der Fleischindustrie sind mies. Betroffen sind meist Menschen aus Rumänien und Polen. In der Corona-Krise erscheinen diese Verhältnisse wie auf einem Brennglas. Mit den Bedingungen, unter denen die Menschen leben und arbeiten müssen, haben sich auch Personen von Corona-Solidarität Freiburg auseinandergesetzt und sind zur Recherche in die Gegend von Bad Krozingen gefahren, zum großen regionalen Spargel- und Erdbeeranbieter Fritz Wassmer. Radio Dreieckland sprach mit Nanda und Sid von der Corona-Solidarität Freiburg. Doch zunächst zu den Nachrichten. AfD plante Demo gegen die Corona-Auflagen. Die Stadt Stuttgart verbot eine AfD-Demonstration aufgrund der Infektionsgefährdung, die in Corona-Zeiten bei Demos bestehen. Die AfD möchte nun einen Eilantrag gegen den Behördenbescheid stellen. Die Südwest-AfD wollte am 24. Mai in der Stuttgarter Innenstadt mit 500 Teilnehmenden gegen die Beschränkungsmaßnahme bei der Corona-Pandemie eine Kundgebung abhalten. Baden-Württemberg auf dem Weg zur neuen Klimaschutzgesetz. Die Fraktionen haben sich wohl geeinigt, wie die Treibhausgasemissionen bis 2030 im Vergleich zu 2019 um 42% sinken soll. Unter anderem eine Solarpflicht für Gebäude, bei denen der Wohnanteil 5% der überbauten Gesamtfläche nicht überschreitet. Des Weiteren sollen größere Parkplätze eine Photovoltaikpflicht erhalten. Dann ist noch eine Klimaschutzstiftung geplant zur finanziellen Abdeckung. Am 26. Mai soll die Kabinettsvorlage behandelt werden. Robert-Koch-Institut startet Corona-Studie in Baden-Württemberg. Rund 2000 Menschen sollen in den nächsten Wochen im Corona-Hochgebiet Kupferzell befragt und getestet werden. Am 1. März hatten sich bei einem Kirchenkonzert viele Menschen angesteckt. 112 waren positiv getestet worden. 3 sind verstorben. Die Forscher wollen wissen, wie viele Menschen in Kupferzell Corona-Antikörper gebildet haben. Insbesondere soll die Frage geklärt werden, wie hoch die Zahl der nicht erkannten Erkrankten ist, welche Maßnahmen sie die Verbreitung des Viruses beschleunigen bzw. behindern. 4 weitere Orte sind bei der Studie Corona-Monitoring lokal beteiligt. Am Ende sollen 8000 Menschen untersucht sein. Borkenkäfer fallen über die Bäume her. Dürre, Hitze und Schädlinge machen den Waldbauern das Leben schwer. Wegen der Viruskrise stockt der Holzverkauf. Stämme bleiben liegen, Käfer siedeln sich an und fallen später über den Wald her. Die Aufarbeitung schadhaften Holzes ist teuer und die Preise am Markt sind tief unten. Die Waldbauern bitten deshalb um Hilfe. Die Landesregierung will den Waldbauern im Kampf gegen die Dürre nun wieder beispringen. Agrarminister Peter Haug, CDU, kündigte ihm für den Sommer eine Gesamtstrategie zur Wiederbewaldung an. Reinhold Gall, der forstpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, bemerkte hierzu, dass die vom Bund und Land bereits im Herbst bereitgestellten Millionen bislang kaum vor Ort angekommen seien. Boris Palmer bleibt ein Grüner. Der Tübinger OB Boris Palmer ist immer wieder durch provokante Aussagen in die Kritik geraten, unter anderem mit dem Satz, in Deutschland würden Menschen gerettet, welche in einem halben Jahr sowieso gestorben wären. Jetzt entschied der Landesverband auf ein Parteiausschlussverfahren zu verzichten. Ihm wird nur nahegelegt, die Partei freiwillig zu verlassen. Daneben gibt es innerhalb der Partei für Palmer jedoch auch genügend Rückhalt. Kein Volksbegehren für beitragsfreie Kitas. Der Landesverfassungsgerichtshof hat Mitte Mai das Volksbegehren für beitragsfreie Kitas gekippt. Der Vorstoß von SPD und mehr als einem Dutzend Bündnispartner für eine kostenfreie Kinderbetreuung in Baden-Württemberg ist somit fürs Erste gescheitert. In 10 Monaten ist Landtagswahl. Die SPD kündigte an, jetzt ein Wahlkampfthema zu haben. Die GEW-Landesvorsitzende Dora Moritz sagte, die Entscheidung des Landesverfassungsgerichts ändert nichts an der Notwendigkeit, mehr in Kitas zu investieren. Wer jetzt erlebt, wie unter welchen Bedingungen derzeit in manchen Kitas in der Notbetreuung gearbeitet werden muss, sieht deutlich die Notwendigkeit von mehr Investitionen für unsere Kinder. Bildung muss gebührenfrei sein, egal ob in der Krippe oder an der Hochschule. Baden-Württemberg muss es sich leisten können, sowohl die Gebühren abzuschaffen, als auch die Qualität und die Arbeitsbedingungen zu verbessern.
Wie sind denn die hauptsächlich rumänischen Erntehelfer bei Bad Krozing untergebracht?
Also was wir beobachten konnten, wir sind zu einer Unterbringung, die uns bekannt war, gefahren. Das ist ein Industriegelände, erstmal wahrscheinlich für landwirtschaftliche Geräte, so bei Schlapp-Tunsel. Und da haben wir eben gesehen, dass neben diesen Gerätschaften auch Container aufgestellt sind und in denen Leute leben. Und das ist aber alles abgeschirmt mit hohen Zäunen und auch mit Sichtfolie, also mit schwarzer Folie abgehängt und sehr zugewachsen. Man muss schon drumherum gehen und gucken und kann an manchen Stellen kleine Einblicke gewinnen. Vorne ist auch Wachpersonal postiert, die auch gut gucken, wer da so unterwegs ist.
Das Wachpersonal wird auch in den Reihen der Saisonarbeitskräfte sozusagen rekrutiert. Also das sind selbst Saisonarbeitskräfte da.
Nach dem Tod des rumänischen Erntehelfers hat das Gesundheitsamt ja den Betrieb von Fritz Wassmer überprüft und erklärt, die Corona-Hygieneregeln seien wohl eingehalten worden. Deckt sich das denn mit euren Beobachtungen, die ihr von der Unterkunft und vielleicht auch den Spargelfeldern machen konntet?
Genau, also da muss man auch nochmal dazu sagen, dass die Unterkunft ist, also die läuft unter Fritz Wassmer, soweit wir das herausgefunden haben. Und wir waren dann am Tag auch unterwegs und wir konnten eben viele Reisebusse eben mit den Erntehelferinnen beobachten, die von Feld zu Feld gefahren sind. Einen, den wir uns genauer angeguckt haben, da sind eben bis zu 30 Personen transportiert worden und ausgestiegen aufs Feld. Und wir haben die Mitarbeiterin eben angesprochen und die haben uns bestätigt, dass sie von Wasma oder für Wasma arbeiten. Und die Vorschriften sind eigentlich gerade, dass die Erntehelferinnen in kleinen Gruppen von 5 bis 10 Personen nur arbeiten sollen, maximal 20. Und das war auf jeden Fall nicht eingehalten. Es gab auch keinerlei Schutzausrüstung, die wir erkennen konnten. Und im Bus saßen auch alle nebeneinander ohne Abstand.
Vielleicht aber auch noch zurück zu den Unterbringungsverhältnissen. Welchen Eindruck haben die auf euch gemacht? Neben dem Versteckten?
Tatsächlich war, also wir sind das relativ, also einmal sind wir relativ früh morgens hin und unser Ziel war es herauszufinden, wie viele Leute da insgesamt untergebracht sein könnten, indem wir morgens schauen, wie viele Busse verlassen das Werksgelände und wie viele Leute sind jeweils in den Bussen. Das hat sich sehr schwierig dargestellt. Wir wurden, als wir da angekommen sind, wurden wir direkt von diesem Wachpersonal auch angesprochen, was wir denn hier wollen. Und dann hatten wir gesagt, wir seien journalistisch unterwegs und wollen uns das hier mal anschauen. Wir haben dann gefragt, ob wir denn mit dem Betriebsleiter oder der Betriebsleiterin sprechen könnten und ob wir da einen Einblick haben könnten oder ein Interview. Das wurde abgelehnt. Eine Person, die augenscheinlich eher zur Leitungsebene des Betriebshofes gehört, wollte uns auch gar nicht sagen, wer sie sei, kam dann allerdings später nochmal auf uns zu und gab uns die Adresse einer Medienanwaltskanzlei in Berlin auf die Frage, was wir mit der Adresse sollten, ob wir darüber die Betriebsleitung erreichen könnten, wurde uns geantwortet, ja, fragen Sie einfach nach, da wird Ihnen geantwortet. Also es war teilweise sehr skurril. Wir wurden dann auch von diesem Wachpersonal, wenn wir um das Gelände gelaufen sind, begleitet. Teilweise ist uns dann auch ein Auto hinterhergefahren. Und gegen später konnten wir dann halt eben einen Bus, die haben auch öfter versucht, die Busse an uns vorbei. Also da, wo wir gerade waren, an dem Eingang, da kamen dann keine Busse, sondern dann ist an einem anderen Eingang ein Bus losgefahren. Und das war alles eher skurril. Und einem Bus sind wir dann hinterhergefahren und da konnten wir halt eben beobachten, dass da drin nicht, wie es behauptet wurde, auch Folien zwischen den Sitzen waren. Und über die Unterbringung selbst ist es wirklich dadurch, dass das so abgeriegelt ist, sehr schwer, was rauszufinden. Aber da wollen wir auf jeden Fall dranbleiben.
Ihr habt gesagt, ihr konntet zumindest kurz mit einzelnen Erntehelferinnen sprechen. Haben sie denn auch was zu ihren Arbeits- und Lohnbedingungen gesagt?
Also da muss man sagen, das ist, glaube ich, auch gerade die Schwierigkeit, wirklich mit den Erntehelferinnen ins Gespräch zu kommen. Wir konnten wirklich nur ganz kurz, wir hatten diesmal auch keine Übersetzerin dabei, wirklich nur fragen, arbeitet ihr für WASMA oder wie geht's oder sowas. Also es war wirklich nur sehr kurz und ich würde auch sagen, es ist natürlich schwierig, weil gerade kann man sie nur auf dem Feld während der Arbeit sozusagen erreichen. Und da gibt's eben auch eine Struktur von VorarbeiterInnen. Und ja, die ArbeiterInnen gehen halt ein großes Risiko ein, dann offen vor der Gruppe auch vielleicht über Probleme zu sprechen. Und es ist auch bekannt aus Recherchen von den letzten Jahren, dass Leute, die unbequem werden, einfach auch ganz schnell nach Hause fahren.
Ein System von Vorarbeiterin hast du jetzt erwähnt, vielleicht ein bisschen grundsätzlicher. Könnt ihr noch dazu was sagen, wie das Erntehelferinnensystem erklärt am Fall Fritz Wasmer abläuft?
Also das ist jetzt erstmal eine Einschätzung von uns zur Vorarbeiterstruktur. Also wir konnten soweit jetzt erstmal beobachten, wir vermuten, dass MitarbeiterInnen, die mehrere Jahre vielleicht schon im Betrieb arbeiten, bei dem Bus, bei dem wir waren, den wir eben beschrieben haben, war das eine Person aus Polen, die vielleicht dann eben schon mehrere Jahre zum Arbeiten kommt, die dann auch gleich zum Telefon gegriffen hat und wir wissen nicht mit wem, aber wahrscheinlich mit irgendwem aus der Leitungsebene in Kontakt getreten ist und eben geguckt hat, okay, hier gibt's Stress und gewarnt hat. Wo wir denken, da ist auf jeden Fall eine Struktur, eine Hierarchie zu den anderen Arbeiterinnen. Aber das ist jetzt nur so eine Einschätzung von uns.
Wie kann eurer Meinung nach Solidarität aktuell mit den Erntehelferinnen aussehen?
Also ich würde sagen, halt auf jeden Fall Kontakt aufnehmen und wirklich gucken, was haben die zu sagen, wie ist deren Lage und dann ein bisschen Transparenz herstellen, weil so wie es jetzt ist, also man sieht ja, wie schwierig es ist, es überhaupt rauszufinden. Da kann einfach ganz viel schief gehen und sie sind sozusagen nicht geschützt. Und was man eben auch machen kann, ist zu gucken, es gibt ja auch in den Herkunftsländern schon Organisationen, die sich dafür einsetzen und drauf gucken, welche Arbeitsbedingungen die Rückkehrende betreuen und auch dokumentieren, was sie für Erfahrungen gemacht haben und vielleicht da sich auch zu vernetzen.
Bei der Rückkehr werden die Menschen übrigens dann nicht auf Corona überprüft. Da gibt es dann keine Gesundheitstests. Dort wären dann die Gesundheitssysteme der Herkunftsländer mit solchen Corona-Ansteckungen, die in Deutschland passiert sind, befasst. Würde denn das ganze Landwirtschaftssystem, wie es gerade aussieht in Deutschland, ohne dieses Erntehelferinnen-System überhaupt funktionieren?
Die Landwirtschaft überlebt gerade als Branche nur mit Subventionen. Auch an den ganzen Auseinandersetzungen in den letzten Jahren schon über Milchpreise, aber auch jetzt aktuell in der Corona-Krise mit den Arbeiterinnen in der Fleischindustrie sieht man, das ist eine Branche, die wie viele andere marktmäßig organisiert ist. Und da kommt ein gewisser Preisdruck zur Geltung mit dieser marktmäßigen Organisierung. Und ich glaube, es ist wichtig, genau diese marktmäßige Organisierung in Frage zu stellen.
Das sagen Mandana und Sid von der Corona-Solidaritätsgruppe Freiburg. Sie haben sich angesichts der Corona-Krise mit den Arbeitsbedingungen auf den Spargelfeldern bei Bad Krozing auseinandergesetzt, beim Betrieb von Fritz Wasmer, und weitere Rechercheveröffentlichungen zu diesem Thema werden auch im Auftrag von Radio Dreieckland später folgen.
Auch im Rahmen der aktuellen Situation halten wir es für wichtig, dem Ausbau und der Nutzung fossiler Energiegewinnung entschieden entgegenzutreten. Da es heißt, unter anderem die Inbetriebnahme neuer Steinkohlekraftwerke wie Datteln 4 zu verhindern. Datteln 4 soll im Frühsommer diesen Jahres an Netz gehen. Dabei müssen wir doch 2030 aus der Kohle raus sein und damit deshalb jetzt anfangen. Soweit aus dem Aufruf der Gruppe Energiekämpfe in Bewegung, die eben zu Mittwoch, den 20.05. zum Protest an der Deutschen Bank am Rotterkring 3 aufgerufen haben. Wieso der 20.05.2020? An diesem Tag findet die Online-Hauptversammlung des Energiekonzerns Uniper statt. Dieser betreibt den gesamten Komplex Datteln und damit auch Datteln 4. Wieso die Deutsche Bank? Die Deutsche Bank leistet Kofinanzierung für Steinkohlekraftwerke in aller Welt. Unter anderem finanziert die Bank Uniper und ermöglicht damit Datteln 4. So weiter im Aufruf der Gruppe. Am Mittwoch gegen 15 Uhr kamen dann die ersten Leute mit schwarz bemalten Kartons an und legten sie vor der Deutschen Bank ab. Zeitgleich wurden Transparente und Schnüre, an denen Flyer hingen, gespannt, damit auch die drumherum Stehenden sich informieren konnten, was dort passiert. Wir haben uns mal umgehört, warum die Leute dort am Protest teilnehmen.
Die schwarzen Kartons stehen für die Steinkohle. Steinkohle, die in Datteln 4 verbrannt werden soll. Und Datteln 4 hat eben auch einen Bezug zur Deutschen Bank, weil die Deutsche Bank Anteilseigner bzw. sie finanziert mit ihrem Geld Uniper. Und Uniper ist der Konzern, der für Datteln 4 verantwortlich ist. Und warum genau heute? Weil heute am 20. Mai sowohl die Hauptversammlung der Deutschen Bank als auch die Aktionärsversammlung von Uniper stattfindet.
Wir haben den Flyer auf der Fahrraddemo letzte Woche bekommen und es geht um dieses ominöse neue Kernkraftwerk. Genau. Weiß man gar nicht, was schlimmer ist sozusagen. Genau, um das neue, dieses Kohlekraftwerk Datteln 4. Wenn das in Kraft tritt, dann wird das nichts mit dem Pariser Klimaabkommen. Und von daher ist es einfach krass, dass das noch ans Netz geht. Naja, die symbolisieren sozusagen die Kohle, weil die Deutsche Bank den Konzern, der verantwortlich ist für das Kohlekraftwerk, mitfinanziert sozusagen. Und die haben heute wohl ihre Hauptversammlung, allerdings glaube ich jetzt nicht hier.
Nee, online.
Genau, aber die Deutsche Bank ist ja mitverantwortlich, wenn sie es finanziert. Ne? Genau, ein Grund dafür, dass ich da nie kundeln würde.
Was die Deutsche Bank betreibt, eigentlich eine Fortführung des Kolonialismus ist. Das ist eine imperialistische Taktik. Das beruht auf Ausbeutung, der Profit, den die machen. Und der wäre ohne die Ausbeutung von Menschen und Ressourcen im globalen Süden gar nicht möglich. Und das regt mich ziemlich auf.
Dieser Karton symbolisiert Steinkohle
und gerade soll ein neues Kraftwerk ans Netz gehen, das heißt in Datteln. Und genau, die ist mit so roter Farbe beschmiert, weil wir es als Blutkohle bezeichnen, weil sie unter total beschissenen Bedingungen abgebaut wird und Menschen ausgebeutet werden. Für den Profitier, der jetzt hier auch in der, und den die Deutsche Bank, vor der wir gerade stehen, unterstützt. Genau, und das ist eine symbolische Aktion dagegen.
Ich bin jetzt verbunden mit Sandra Beck vom Garten- und Tiefbauamt hier in Freiburg. Die Corona-Krise hat das Mobilitätsverhalten der Bürgerinnen und Bürger auch in Freiburg sehr verändert. Es gibt sehr viele Studien über deutschlandweite Trends. Manche Großstädte werden auch von manchen Studien abgebildet. Hat das Garten- und Tiefbauamt denn irgendwelche Daten oder Abschätzungen, wie sich die Mobilität in Freiburg verändert hat in den Zeiten der Corona-Krise?
Ja, also wir haben im April mal verschiedene Verkehrsdaten erhoben und dabei festgestellt, dass sowohl der Kraftfahrzeugverkehr wie auch der Radverkehr extrem zurückgegangen sind, zwischen 30% und 50%. Und auch im ÖPNV war ein merklicher Rückgang zu verzeichnen.
Nun gibt es ja die Lockerungen, über die alle diskutieren, und das Abstandsgebot, das alle Menschen im öffentlichen Raum einhalten sollen. Wenn jetzt weniger Leute mit der Straßenbahn fahren, weil dort gefühlt das Ansteckungsrisiko höher ist, was bedeutet das für den Fuß- und Radverkehr in der Stadt? Wie schätzt das Garten- und Tiefbauamt das ein? Können diese Abstandsregeln gut eingehalten werden auf den aktuell existierenden Verkehrswegen?
Also wie gesagt, auch der Radverkehr hat einen merklichen Rückgang zu verzeichnen gehabt im April, wie wir festgestellt haben. Natürlich wird das Verkehrsaufkommen in alle Bereiche jetzt langsam wieder ansteigen. Man ist natürlich dazu angehalten, den Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten. Das geht sowohl in der Straßenbahn nicht immer, wie auch natürlich sonst im öffentlichen Raum nicht unbedingt, weil die Gehwege und die Radwege nicht so ein riesengroßes, breites Maß haben, dass man da gut aneinander vorbeikommt.
Es gibt ja nun auch verschiedene Initiativen von Berlin und international viele Städte haben es auch vorgemacht, indem sie auf mehrspurigen Straßen die rechte Fahrspur dem Radverkehr zuschlagen, um eben diese Überholvorgänge auch sicher möglich zu machen. Ich habe von mehreren Initiativen gelesen, die das auch in Freiburg gefordert haben. Es gab eine Pressemitteilung des Fuß- und Radentscheids. Die haben auch am 26.04. den Schlossbergring auf einer Seite abgesperrt für 7 Stunden. Von der Deutschen Umwelthilfe gab es entsprechende Anfragen. Was ist die Haltung des Garten- und Tiefbauamts oder der Stadt Freiburg gegenüber solchen Vorschlägen zu Pop-Up-Bike-Lanes?
Ja, also es ist richtig, dass es da so eine Versammlung gab am Schlossbergring, wo man das mal auf ein paar hundert Meter sozusagen mal gezeigt hat, wie das sein kann. Aber das war halt eine spontane Aktion für einen Tag, wo man das mal machen konnte an einem Sonntag, wo relativ wenig Verkehr ist. Wenn man das natürlich dauerhaft einrichten will in der Stadt, dann hat es doch einen sehr großen planerischen Zeit- und Personalaufwand. Natürlich, weil man da alles Mögliche berücksichtigen muss. Die Verkehrssicherheit ist natürlich wichtig. Wie bringe ich den Radfahrer auf die Spur? Wie bringe ich in einem Kreuzungsbereich verkehrssicher wieder zurück? Also das ist schon ein erheblicher Aufwand, sowas, sage ich jetzt mal, richtig einzurichten, dass es trotz Provisorium auch einen gewissen Bestand hat und dauerhafter dort sein kann. Wir haben dieses Thema natürlich bei uns im Hause auch rege diskutiert, ob wir meinen, in Freiburg sowas zu brauchen. Und wir haben uns dagegen entschieden. Einmal aus dem Grund, weil wir denken, dass wir in Freiburg schon eine sehr gute Fahrradinfrastruktur haben. Das zeigt ja unser großer Radverkehrsanteil, den wir in der Stadt haben. Und dass wir es einfach im Moment nicht leisten können, auf solche Straße erstmal so ein Projekt zu planen. Und dann könnte es auch natürlich schwierig werden in der Umsetzung, gerade wenn in ein paar Wochen das Verkehrsaufkommen wahrscheinlich wieder ansteigen wird und man dann so eine Maßnahme nach ein paar Wochen wieder rückgängig machen muss, weil die Straße einfach nicht leistungsfähig ist, dann wird es schwierig. Also das Garten- und Tiefbauamt ist eher daran interessiert, dauerhafte gute Lösungen zu finden.
Jetzt gibt es, also Sie haben es angesprochen, den Planungsaufwand, der ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Und es gibt ja auch glücklicherweise Schätzungen von den Städten, die das schon eingerichtet haben. Dort gab es eine Videokonferenz mit 2 Planern, einer vom Senat Berlin und einer aus dem Bezirk Friedrich bei Kreuzberg. Die haben gesagt, Aus Ihrer Sicht könnten diese Pop-Up-Bike-Lanes innerhalb von 10 Tagen eingerichtet werden oder von 2 Wochen. Es gibt dazu auch eine Broschüre, die veröffentlicht haben. Wie schätzen Sie diese doch etwas andere Sichtweise ein? Also wenn wir einerseits sagen 10, 14 Tage und von unserer Verwaltung hören wir, das ist ein großer weitergehender Planungsaufwand. Wie erklären Sie diese unterschiedlichen Auffassungen?
Ich kenne jetzt diese Studie nicht und was die da jetzt alles und letztendlich in die Beurteilung mit einbezogen habe. Da fürchte ich, kann ich Ihnen jetzt wenig Auskunft dazu geben. Ich weiß nur aus Recherche von meinen Kollegen, dass es zum Beispiel in Städten wie Berlin dort die Flächenverteilung eine ganz andere ist. Da habe ich zum Teil Straße mit 3 Spuren in eine Fahrtrichtung. Da ist von der Leistungsfähigkeit eventuell nicht so schlimm, eine Fahrspur abzugrenzen. Gerade vielleicht auf einer längeren Strecke, wo ich keine einmündende Seitenstraße habe, keine Signalanlage oder sonst irgendwelche Dinge noch auf der Strecke. Da lässt sich das eher leicht machen. Im Innenstadtverkehr vielleicht eher schwierig. Also das kommt bestimmt ganz extrem auch auf die jeweilige Örtlichkeit drauf an.
Sicherlich ist Verkehrsplanung immer etwas sehr Spezielles für den einigen Ort, aber natürlich sind auch in Berlin die Straßen innerhalb der Stadt und es sind auch 4-spurige Straßen eine Pop-Up-Bike-Line eingerichtet worden, nicht nur auf 6-spurigen Straßen. Jetzt hat das Garten- und Tiefbauamt, wie Sie ja schon sagen, für sich eher die Analyse oder das Ergebnis festgehalten. Das ist in Freiburg nicht notwendig. Jetzt gibt es seit gestern einen interfraktionalen Antrag des Gemeinderats, unterstützt von der Größenfraktion Bündnis 90 Die Grünen, eine Stadt für alle, und der Juppie-Fraktion, die beantragt, das Thema Fuß- und Radverkehr mit Sicherheitsabstand ermöglichen, auf die Tagesordnung des Gemeinderats am 26.05. zu setzen. Inwiefern ist das jetzt ein Auftrag an die Verwaltung oder sieht die Verwaltung dieses Ergebnis der Prüfung nochmal reflektierend? Also wird da jetzt nochmal rangegangen, um zu gucken, was könnte da noch passieren? Oder ist das Ergebnis im Prinzip schon festgestellt durch die Untersuchungen, die bisher gelaufen sind?
Das weiß ich jetzt noch nicht, weil das ist hausintern auch noch nicht abgeklärt. Und diesen Antrag kenne ich im Moment nicht.
Also das kann man noch nicht abschließend sagen, wie die Verwaltung mit diesem Antrag dann konkret umgeht. Sie haben schon erwähnt, dass Sie diese Aktion am 26.04. zur Kenntnis genommen haben. Das war ein Sonntag. Wissen Sie, ob Sie da intern vor Ort waren, ob Sie das gesehen haben, ob Sie sich das angeguckt haben? Weil ich kann mir vorstellen, wenn das Garten- und Tiefbauamt einen solchartigen Verkehrsversuch ausprobieren wollen würde, dann wäre das eine sehr lange Prozedur, um das zu genehmigen, um das zu planen und so weiter. Jetzt ist es ja mal ganz schnell passiert mit Versammlungen und so weiter. Haben Sie da eine Beurteilung, haben Sie sich das angeguckt? Wie war Ihr Eindruck?
Ich war leider an dem Sonntag nicht vor Ort. Ich hätte es mir gerne angeguckt, aber ich hatte einen anderweitigen Termin und war nicht in Freiburg.
Es wird vermutlich auch der 23. Mai wird dieselbe Straße vermutlich wieder gesperrt werden bei einer Aktion von Greenpeace, wie wir gehört haben. Das ist dann ein Samstag. Dann können wir gespannt sein, wie dann die Verkehrssituation sich außenrum darstellt. Vielleicht noch eine abschließende Frage. Sie haben erwähnt, wenn man jetzt die Pop-Up-Bike-Lanes mit viel Aufwand, wie Sie sagen, einrichten würde, wäre das natürlich schade, das danach wieder abzubauen. In Berlin sind viele auch gebaut worden, um zu bleiben. Dort hört man Zahlen, dass 90% der eingerichteten Pop-Up-Bike-Lanes dann auch langfristig erhalten bleiben sollen. Wie funktioniert denn der Abwägungsprozess im Garten- und Tiefbauamt? Also wenn wir jetzt den Schlossbergring als Beispiel wieder nehmen, dort haben wir einen Radstreifen bzw. einen Gehweg-ähnlichen Radweg, der teilweise nur 1,30 Meter breit ist, neben einer Straße, die 2 Spuren in eine Richtung ist und tagsüber mit 50 km/h gefahren werden kann. Wie funktioniert dieser Abwägungsprozess? Wann ist es wichtiger, einen sicheren Radverkehr zu ermöglichen und wann ist es wichtiger, 2 Autospuren zu ermöglichen, die den Verkehrsfluss dort dann eben noch schneller machen können?
Da würde ich jetzt gerne einen Schlenker machen. Einmal um die Ecke rum vom Schlossbergring in den Friedrichring. Wir haben dort, war im Prinzip früher die Verkehrssituation genau die gleiche wie am Schlossbergring. 2 Fahrspuren und für den Radverkehr eine nicht so tolle Lösung. Und mit dem Umbau im Zusammenhang mit der Stadtbahn Rottekring wurde eben genau dieses Thema ja auch untersucht. Was kann man für den Radfahrer da besser machen? und trotzdem noch gucken, dass die Erschließung der Innenstadt, was ja auch wichtig ist, da hängt die Fußgängerzone mit ganz viel Gewerbe, Gastronomie, Hotellerie und so weiter dran, die natürlich beliefert werden müssen. Wie kann das funktionieren?
Und vielen Dank an Sandra Beck vom Garten- und Tiefbauamt in Freiburg.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 21. Mai 2020, zusammengestellt bei Radio Dreigland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Ah!